Also wunderte mich sehr über da eine rockige, fetzige Musik, die da lief. Hab gedacht, Jugendhilfetag in einem Saal oder im Raum, ich wusste gar nicht, was da hinter den Türen war. Und bin dann in den Raum reingetreten, war es ein Riesensaal, ca. 2000 Leute. Und da ging richtig fetzige Rockmusik ab. Boah, da war eine Stimmung, da habe ich gedacht, boah, alles junge Leute unter 30. Dann habe ich näher hingeguckt, vorwiegend Frauen, so 80-90% Frauen. Und es war eine riesige Stimme, merkte so richtig, die wollen was machen, die sind interessiert an irgendetwas, was da passieren sollte. Und die vorne waren, habe ich gedacht, so wichtig wie so fast wie Einheizer, die Kollegen, die da 5, 6, die da vorne standen. Und dann irgendwas, ich weiß gar nicht, was sie inhaltlich genau erzählt hatten. Und dann kam er, so im Rheinland macht man das, ja. Und dann kam ein Verbandsvertreter. Und da war alles die Stimmung futsch. Und dann habe ich mir das noch eine Weile angeguckt. Man konnte richtig sehen, wie die Langeweile einsetzte. Und bin dann rausgegangen, weil ich war unterwegs zu einem anderen Raum, wo ich ja selber irgendwie als Teilnehmer zuhören wollte. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich werde ein Stück nachher drauf eingehen, dass auch wenn es ein Bedürfnis gibt, begeistert zu werden, aber irgendwie wird es nicht so abgeholt. Ja, das ist so eine Sache, die ich so... Die zweite Szene, die ich oder Moment schildern möchte, ich mache gerne in Seminaren, ich habe vergessen zu sagen, bin in der Weiterbildung tätig, bilde Familientherapeuten aus, was nachher sehr wichtig ist, weil dazu werde ich auch kritisch was sagen. Und da mache ich immer ganz gerne im ersten Seminar eine Übung, da sollen die Leute so praktisch mir erzählen, in Kleingruppen sich erzählen, wer denn welche Rolle in seiner Herkunftsfamilie hat. Also sehr psychologistisch, aber so ein bisschen Selbsterfahrung aus alten Zeiten noch. Ja, ich komme ja aus einer Zeit, in den 70er Jahren studiert, da hat man sehr viel Selbsterfahrung gemacht, um sich auch mit all möglichen Sachen zu konfrontieren. Und mache das in jedem Jahrgang, mache ich das halt. Und was ich festgestellt habe, früher war es klar, es waren die Ältesten, die diesen Beruf ergriffen haben. Und jetzt waren von 20 Teilnehmern im letzten Kurs, jetzt im März, waren 4 die Ältesten. Und der größte Teil war Einzelkinder, das waren glaube ich 5 oder 6 und dann ganz viele Jüngere und dann einige noch in der Mitte. Das fand ich interessante Veränderung. Ich habe gedacht, hat das was zu sagen für was? Ja, ich schloss das jetzt mal erstmal auf. Ich gehe auch noch gar nicht nachher so drauf ein. Wenn man sich mit dem Thema Flüchten in der Jugendhilfe beschäftigt, stößt man natürlich automatisch, da gestern schon auch zitiert worden, auf den Klassiker von Horst Ewald Richter, Flüchten oder Standhalten, 1975 erschienen. Und ich habe gedacht, ist das inzwischen so nur ein geflügeltes Wort? Oder gibt es auch ein paar Sätze zum Nachdenken drüber? Und ich habe mir das Buch vorgenommen nochmal. Es war übrigens ein ziemlich hohes Regal, wo ich wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr dran gegriffen habe. Und habe dann mal so die Stellen da geguckt. Das waren ziemlich viel gelb markierte Stellen. Also ich muss sehr durchgearbeitet haben damals. Und bin dann auf 2 Zitate gestoßen, die ich erstmal auch nur so stehen lassen will und Ihnen mitteilen möchte. Horst Ewald Richter, wir wagen nicht, uns einzugestehen, wie isoliert und gefährdet wir wirklich sind, weil wir uns den damit verbundenen Befürchtungen nicht gewachsen fühlen. Somit verteidigen wir die Illusion unserer relativen Stärke und Selbstständigkeit und erklären alle unsere Bemühungen um konformistische Anpassung und so weiter als souveräne, aus der eigenen Identität heraus getroffene Entscheidungen. Lass es mal so stehen. Das nächste Zitat. Niemand sollte den ängstigenden Druck der materiellen und psychischen Zwänge unterschätzen, denen die vielen sich aussetzen, die einen Ausbruch aus ihren ursprünglichen eingeengten Arbeitssituationen wagen. Sie müssen erst ein Stück Isolation ertragen, ehe sie sich die Möglichkeit zu mehr Kooperation nach außen und parallel dazu zu vollständigerer Entfaltung ihrer eigenen Kräfte verschaffen können. Ich habe sehr an die Diskussion jetzt die letzten 1,5 Tage gedacht bei dem Zitat. Ja, wenn man sich das Wort Flüchten anguckt, da gucke ich mal, was der Duden dazu sagt. Da kann man so Wörter finden wie ausbrechen, das Weite suchen, davonlaufen, die Flucht ergreifen, kneifen, ausbüchsen, stiften gehen, sich verdrücken, durchbrennen, Reis ausnehmen, abhauen, die Fliege machen, türmen, abseilen. Die Frage ist, was unser Flüchten ist. Ja? So, vor was flüchten wir? Ich glaube, dass es seit der Agenda 2010, also ungefähr Anfang, Mitte der 90er Jahre, hat eine Reform, die nächste. Also Sie müssen wissen, dass ich aus Berlin komme und ich habe das Gefühl, da ist im Schweinsgalopp eine Reform nach der anderen versucht zu machen, ohne die Basis mitzunehmen. Es hat eine große Verunsicherung, ich glaube, dass das in vielen Regionen in Deutschland war, also in dem Osten ganz besonders, durch die politische Wende auch noch. Vor circa 15 Jahren gab es in Berlin als einen Teil dieser ganzen Bewegungen, Wellen von Veränderungen, gab es 25% arbeitslose Sozialpädagogen und Sozialarbeiter. Das waren Zahlen, die ziemlich heftig waren. Leute waren sehr verunsichert. Und was passiert ist, man hat sich mit den Klienten auf dem Arbeitsamt getroffen. Ja, das muss man so mal ein bisschen vergegenwärtigen, weil diese Ängste sitzen offensichtlich noch vielen in den Knochen. Also wobei, und uns das auch jüngere Kollegen, die diese Zeit nicht erlebt haben, irgendwie offensichtlich in die Knochen transplantiert bekommen haben, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe den Eindruck, dass diese Angst um existenzielle Themen sehr auch gepflegt wird. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht als eine Entschuldigung genommen wird, für alles und jedes nichts zu tun, sich nicht zu bewegen, nicht zu positionieren. Obwohl es gerade Fachkräftemangel gibt und eigentlich mal aufstehen könnte, wenn und wir solch eine Mangelware sind, wieso stehen wir nicht auf? Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie jetzt hier die gefragtesten Berufe, da gehören nicht mehr Ingenieure, also MINT-Berufe dazu, sondern Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Erzieher und so weiter. Also was ist da eigentlich los, dass man trotzdem es also Mangel an Fachkräften gibt? Irgendwie da nicht für sich irgendwie eintritt und guckt, dass man in dieses auch in dieser momentanen Zeitfenster auch irgendwie ein Stück nutzt. Ich habe ein bisschen eine Antwort darauf, ich habe mehrere Folien jetzt rausgestrichen halt, aber eine ist, es gibt unzählige Menschen, die an sozialen Fragen interessiert sind und die ihre Arbeit in Wirtschaft oder Industrie eigentlich überhaben, die haben keine Lust mehr auf diese Arbeit eigentlich. Die sind so ungefähr Anfang 40, manchmal Ende 30, manchmal auch Mitte 40, die gerne eigentlich ihre Arbeit wechseln würden, ja, und die dann also auch in sozialen Berufen überlegen einzusteigen und auch dann überlegen Ausbildung zu machen. Die wären eigentlich eine Bereicherung mit ihrer Lebenserfahrung und auch mit dem, was sie auch vielleicht hinterfragen und auch wissen, wie das Leben so alles in Leute so rumschaufeln kann halt. Die Fachhochschulen bzw. Hochschulen meines Erachtens ignorieren diese Interessierten auch mit angemessenen Studienangeboten. Ich spreche jetzt nicht von Berufsbegleitenden, die man am Samstag so weitermacht. Ich habe als Studentin in den 70er Jahren, 77, 78 in den USA studiert. Ich war mit 27 Jahren die Jüngste in den Seminaren. Es fing kein Seminar in dem Fachbereich vor 16.30 Uhr, 17 Uhr an. Das heißt, die Seminare waren alle auf Berufstätige eingestellt. Und ich frage mich, wann deutsche Hochschulen kapieren, dass das ein ganz anderes Reservoir von Interessierten und Interessenten an dieser Arbeit auch wäre. Also das ist eine Geschichte, wo ich denke, da sollte Bewegung reinkommen. Wohin flüchten die Fachkräfte? Erstmal glaube ich, dass sie dahin flüchten, zu realisieren, dass soziale Arbeit auch für viele inzwischen eine ganz normale Arbeit ist. Es ist nicht mehr was Besonderes, sondern etwas, was man halt macht, um auch sein Geld zu verdienen. Und da findet natürlich etwas, was sie in vielen Bereichen finden, eine Reduzierung der Loyalität gegenüber den Institutionen, denen man sich sonst eher verpflichtet fühlt. Und das findet man eben auch, also die Gebundenheit an eine Organisation hat überall abgenommen. Da gibt es verschiedene, immer wieder jährliche Befragungen dazu. Und aber ich frage mich auch, ob das nicht auch Auswirkungen hat auf die Arbeit mit Klienten. Ich sage übrigens auch Klienten und nicht Adressaten oder was immer oder Co-Produzenten, weil für mich damit eine Beziehung deutlich wird, nämlich des Helfens, weil ich komme aus dieser Zeit und da stehe ich auch zu, wo die Hauptberufsmotivation war, Menschen zu helfen. Und zwar nicht auf einer paternalistischen Art, wie das inzwischen wieder mehr passiert, sondern eben, also ich sage mal als Schlagwort, Hilfe zur Selbsthilfe. Ich beobachte eine Mischung von Hilflosigkeit, also zwei Aspekte, die ich beobachte, also die vielen anderen, die ich auf jetzt da fokussieren möchte. Eine Mischung von großer Hilflosigkeit bei den Mitarbeitern in der Jugendhilfe auf drei Punkte bezogen. Und zwar die eigenen Möglichkeiten der Entwicklung, sei es persönliche, aber auch eben fachliche. Also dass man da gar nicht so für sich da so Ansatzpunkte meint zu sehen. Und was noch viel stärker ich erlebe als jemand, der so unterwegs ist, dass man mit Klienten auch eine bestimmte qualitativ gute Arbeit macht, Perspektiven für die Klienten zu haben. Und der dritte Punkt, Hilflosigkeit bezüglich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, beziehungsweise bis die auch sogar insgesamt ausgeklammert werden, gar nicht wahrgenommen werden als etwas, was man überhaupt beeinflussen könnte. Ich fand es übrigens nochmal jetzt im Zusammenhang mit der Vorbereitung interessant, dass zur Berufsmotivation, zumindest ist mir nicht so über den Weg gelaufen, nicht viel Neueres jetzt gibt, warum Leute in diesen Beruf eintreten. Das ist inzwischen für mich eine ganz große Kernfrage, warum studiert man Sozialarbeit heute? Ja, also, und da hat Karges und Nena aus Berlin, die haben ja da eine Studie gemacht, wo sie Absolventen befragt haben, beziehungsweise auch Studierende. Aber das ist eben auch schon jetzt von 2001, schon ein bisschen älter, aber ich habe nichts Neues gefunden. Und zwar sagen 68%, dass die Rahmenbedingungen ihre erfolgreiche Arbeit behindern. Also drei Viertel sagen, die Rahmenbedingungen behindern meine Arbeit mit den Klienten. Wenn ich Leute bei mir in den Weiterbildungen habe, die haben nachher wirklich einen guten Draht, die wissen, wie sie mit den Klienten an Veränderungsprozessen arbeiten können. Aber wo die über alles stöhnen ist, das Drumherum. Ja? Und das hat natürlich massive Auswirkungen, weil es Drumherum, sage ich noch später was zu, auch dann versucht wird, anders zu beeinflussen, als dass man die Rahmenbedingungen beeinflusst. Die beiden haben auch festgestellt, 18% sind nach 10 Jahren nicht mehr in dem Beruf als Sozialpädagoge tätig. Ich glaube, dass die Zahl heute wesentlich höher ist. Ja, wesentlich höher, ich würde mich nicht wundern, mehr 20-30%, und damit wären wir in der Richtung von Krankenschwestern. Krankenschwestern haben eine ganz hohe Rate, aus ihrem Job ganz auszusteigen, weil natürlich da vom Burnout bis hin schlechter Bezahlung, Schichtdienst und so weiter eine große Rolle spielt. Bei 41% der freien Träger und 31% der öffentlichen Träger überlegen die Kollegen, ihren Beruf zu wechseln. Also ich glaube, dass in den Jugendämtern das stärker ist. Ja, heute. Also ne, die öffentlichen Träger, dass das eher zugenommen hat. Die Studie hat auch festgestellt, je länger jemand dabei ist, umso hoffnungsloser ist er. In Bezug auf eigene Belange, wie aber auch Bezug auf die Klienten. Werden viele, wenn sie einsteigen in den Beruf, das Einkommen erstmal wirklich sekundär ist. Ja? Also in diesen sozialen Beruf geht man nicht, weil man sagt, ich will dann viel Geld verdienen. Aber nach einigen Jahren, ich weiß nicht, ich glaube es waren 7 oder 8 Jahren, haben Karis und Lena festgestellt, sitzt der Frust dann. Weil man dann zum Beispiel realisiert, vielleicht durch Vergleich mit Freunden oder überhaupt, dass man merkt, wie wenig man verdient, dass man um 50%, nach 10 Jahren verdient man als Sozialarbeiter 50% von dem, was ein Fachhochschulingenieur verdient. Obwohl man auch natürlich ein Fachhochschulstudium gemacht hat, verdient man die Hälfte von dem, was ein Ingenieur verdient. Ja? Also das muss man auch ein bisschen vergleichen. Also die Unzufriedenheit geht nachher, dass die Hälfte sagt, das Geld spielt doch eine Rolle. So, der zweite Punkt ist, dass es eine Suche aber gibt auf der anderen Seite nach hoffnungmachenden und innovativen Konzepten. Und zwar nicht nach dem Motto, wo ist die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ja? Sondern was Haltungen und eine konsequente Arbeit betrifft mit den Klienten. Es ist meines Erachtens ein Drang zu spüren, gerade bei den jüngeren und so mal so bis Mitte 30 Kollegen, dass da was passieren soll. Und ich erlebe das als sehr in Suchbewegungen und die Kollegen wissen nicht wohin. Ich habe dann jetzt interessanterweise im Freitag ein Zitat von einem Werner Bandura, der mir nicht so jetzt geläufig ist, der hat aber gesagt, die Jungen wollen spüren, dass diese Demokratie wirklich funktioniert. Die wollen was tun, die wissen auch nicht wohin damit. Und zwar nicht im Sinne von Partizipatement, wo man so Scheinalibi-Veranstaltungen macht, wo man das Gefühl hat, jetzt funktioniert Demokratie über solche Veranstaltungen, sondern wirklich mitsprechen. Sie wollen sich beteiligen und sehen aber keine Möglichkeit, dies zu tun. Und ich sage mal jetzt ein Beispiel zu den Musterbriefen, die ich eben erwähnt habe. Ich merke immer, wie das aufgesogen wird, weil ich habe das Gefühl, dass sie was tun können. Ob das jetzt immer alles so ausriecht, das spielt gar nicht so eine Rolle, aber sie brauchen eigentlich ein Reservoir oder so eine Art Grundinformation, über was man überhaupt machen könnte. Und das ist das, was ich denke, was machen die Fachhochschulen oder Hochschulen da, wie es zu tun. Also die Frage war, wo können wir was bewirken? Und das ist eben die zentrale Frage. Ich war auf einer Veranstaltung, in Berlin gibt es viele Diskussionsveranstaltungen halt, und da war eine vom Jakob Augstein und dem Heinz Bude, Soziologe, viele kennen ihn. Und da hat eine Teilnehmerin in der anschließenden Diskussionsphase gefragt, wie kann ich mich politisch einmischen, was kann ich tun? Genau das, was ich so als Frage immer wieder erlebe. Und hat Bruder eine sehr interessante Antwort gegeben, die ich übrigens inzwischen weiter kolportiere. Und zwar, gehen Sie zu dritt in eine Partei, bloß nicht alleine, sondern zu dritt. Gleich welche, ich hoffe, dass er nicht meinte, auch die AfD, ja. Aber, und fragen Sie dort, was Sie für mich und meine Interessen tun können. Also die Leute, sich politisch in Gremien einzumischen. Wir wissen aber aus allen möglichen Studien, dass junge Leute das gerade eher vermeiden. Aber ich glaube, sie müssen begreifen, dass ohne die politische Einmischung nicht gehen wird. Halt, ja? Also irgendwelche Petitionen abzuschicken ist gut, aber das ändert nicht unbedingt, dass man diese Kanalarbeit, die ja viele von uns gemacht haben, leisten müsste. So, ich möchte noch einen anderen Aspekt aufgreifen. Es gibt ganz klar eine Prekarisierung der professionellen Helfer. Ich habe das mal so bezeichnet, dass es nicht nur die Sozialarbeiter betrifft. Die Arbeitsverhältnisse gleichen eher denen von ihren Klienten, nämlich sie haben oft befristete Verträge, schlecht bezahlt. Die eigenen Aufstiegserwartungen werden oft nicht erfüllt oder fast die Regel nicht. Die Stundenlöhne sind oft unter den Stundenlöhnen von Facharbeitern. Und es ist nicht unbedingt das Gefühl, da mit dieser Tätigkeit kann man alt werden, was immer das dann heißt, alt zu werden. Und das, was mir auch noch, der mich wirklich teilweise erschüttert, dass die Berufskrisen, die man auch in diesem Beruf haben kann, ich finde Ausbrennen nicht ungefährlich als etwas, was in diesem Beruf einem geschehen kann, sondern die können auch zum sozialen Abstieg führen. Ja? Also ich kenne Sozialarbeiter, die so Mitte 50 sind, in Berlin jahrelang, was ich war, die sind ausgebrannt, die leben von Grundsicherung. Eine Motivation, glaube ich, in diesen Bereich einzusteigen, deswegen kommt das für mich so konträr oder kontradiktisch eher rüber, ist, dass man eigentlich in den Beruf ja nicht reingehen kann, ohne eine Idee zu haben, dass ich dazu beitragen will, dass man Menschen ermutigt, in Veränderungsprozesse einzutreten. Ja? Im Englischen gibt es ja einen schönen Oberbegriff für unsere Berufsgruppe, ist Change Agents. Ja? Also wir sind Veränderungsagenten. Ja? So. Und ich glaube, dass dieser Aspekt von was dahinter steht, ist ja auch ein Stück Machtausübung. Der wird eher, wie ich schon eben gesagt habe, eher auf eine paternalistische Schiene manchmal ausgetobt inzwischen, aus Hilflosigkeit, glaube ich, oft. Aber was dahinter steht, ist die Tabuisierung von Machtausübungen auch gegenüber Klienten, die aber auf der anderen Seite durch die Rahmenbedingungen inzwischen immer stärker gebracht wird. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier auf dem Jugendhilfetag, hat Holger Ziegler die Studie von ihm und dem Mohr vorgestellt über die Haltungen. 40% sagen nach dieser Studie, dass sie die Klienten verantwortlich machen, ich sage es jetzt mal in Kurzfassung, für Elend. Also die sind selber schuld, weil sie nicht die Verantwortung für sich übernehmen. Also das muss man mal in dem Zusammenhang auch sehen. Und da frage ich mich, wo sind Diskussionen über totale Institutionen, Labeling Approach, ja, nur weil das jetzt schon alt ist, ist es die Frage, ist es überholt oder sowas, ja? Und ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel als Studenten in den 70er Jahren ganz viele Ideen aufgegriffen haben aus der Literatur in den 20er Jahren. Ja? Makarenko, ja, und also mal so ein paar Stichworte. Und ich frage mich, wo sind die Hochschulen? Ja, ich weiß, dass alles immer mit diesen curricularen Erfordernissen und Prüfungen, was ich was erklärt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dafür sowas nicht Raum wäre, darüber in Diskussionen über solche Konzepte auch wieder zu treten. Und also eben zumal Institutionen auch als in ihrer Funktion mehr zu hinterfragen. Also aus welcher Motivation heraus will ich helfen? Und was ist das Gewordensein in dieser Berufswahl? Also ich rufe damit jetzt auch so ein bisschen die Leute aus den Hochschulen an, mal in die Richtung mehr zu gehen, zu gucken, warum treten diese Leute Beruf ein? Also, ja, weil was sie finden, ist ja oft eine hohe Arbeitsverdichtung und es gibt da wenig Freiräume, für besonders in ASDs, wenn sie jetzt in Berlin haben wir jetzt SOPA, also dieses Computerprogramm in Hamburg, das, na, wie heißt das Unselige nochmal?
USIT,
ja genau, ja. Was ja, naja, ich will jetzt mich da glaube ich nicht zu äußern, ja. Aber wo alles durchdekliniert, also die Freiräume immer eingeengter werden. Und das ist etwas, was Leute zum Beispiel abhält, auch dann in solche Arbeitsfelder noch einzutreten, weil sie sagen, da bekomme ich alles vorgedekliniert. Es sei denn, ich suche das, weil ich selbst so verunsichert bin. Was ich oft sehe, ist, dass gerade junge Kollegen arbeiten bis zum Anschlag. und also wirklich sie sehr viel auf sich nehmen, also arbeiten, die gar nicht in der normalen Arbeitszeit zu schaffen sind, ständig über Stundenmarkt. Ich frage mich dann auch manchmal, wo der Betriebsrat da ist, ja, also ob der da interveniert. Und was dahinter steht, auch ganz viel so eine Haltung von auszuhalten. Ja, auszuhalten und aber gar nicht mehr die Idee zu haben, wodurch könnte sich das denn überhaupt ändern halt. Und vielleicht, weil man denkt, ich kann ja noch kündigen. Ich habe aber die Idee, dass da noch ein paar andere Sachen hinterstehen. Ich gehe noch ein bisschen weiter in meiner Kritik. Es gibt so eine, ist ja wirklich inzwischen noch mehr Frauenberuf, als es vor 30, 40 genau. Jahren war. Und aufgrund der schlechten Bezahlung. Und dass aber die Frauen alle keine Erwerbsbiografiehaltung haben. Ja? Also da wird halbtags gearbeitet und 20 Stündchen und 15 Stunden. Es wird sich mit allen Basisverträgen, wenn man so 15 Stunden als Basis bekommt, wenn man bis 25 geht, wird sich abgefunden mit. Aber es ist irgendwie, als ob das irgendwie halt auch so weitergeht. Ja? Also ich sage mal meinen Seminarteilnehmerinnen, ja, Scheidungsrate in Berlin ist 50%, ja, also nach dem Motto, wie sieht es danach aus? Ja? Das scheint aber gar nicht zu erschüttern. Finde ich viel interessanter, dass in den USA, wenn ich das so mit Kollegen in den USA vergleiche, die haben das alle im Kopf, das wissen, die Frauen wissen da, ich muss für mich selber sorgen. Und da ist wieder so eine Haltung, wo ich dann denke, es ist immer beim Hausfrauendasein oder sonst was. Und in den USA, da arbeiten die Frauen teilweise um die Kinderversorgung zu finanzieren. Die haben da keine öffentlichen Kitas oder sowas. Ja? Die müssen das alles selber leisten. Also die glaubt, dass ein Teil von denen ist, dass diese Teilzeitkraftgeschichte auch ganz viel Energien abzieht für das, was so Organisiertheit betrifft. Nun wird es aber zunehmend ungemütlich. Und da gibt es eben einige Aspekte, die ich da nur aufgreifen will. Und zwar bekommen Kollegen immer mehr die Verantwortung dafür. Und sei es vom Umfeld, also die Lehrer zum Beispiel, dass die Verantwortung dafür bekommen, ob ihre Klienten sich verändern oder nicht. Da gibt es ja inzwischen so ein, oben wird was reingeschmissen, unten kommt das raus. Ja? Und das sind ja auch Ideen über Veränderungsprozesse, die ich nur noch hanebüchen finde. Aber die Zuschreibung der Verantwortung läuft, setzt die Leute massiv unter Druck, fühlen sich auch und gehen dann entsprechend aber mit ihren Klienten auch dann um, dass sie versuchen, die in einer Art und Weise zu beeinflussen, wo ich denke, so funktioniert das aber nicht. Dadurch stürzt man sich auch nicht selten auf solche Sachen, wie dass man Trainings auch so Tricks versucht, Interventionen sucht, Methödchen nenne ich das immer, um zu gucken, ob man noch schneller dann diese Effekte herstellen kann. Ja. Workshops mit irgendwelchen Methodensachen, die sind alle überlaufen, ja, weil die Leute immer noch eine Trickkiste finden. Ich glaube, dass die Kinderschutzhysterie, die habe ich ja mal so genannt, angesichts dessen, was Zokos in unserem Land mit seinem Buch Deutschland misshandelt seine Kinder da verursacht hat, ist ja meines Erachtens die Schlagzahl, also Schlagzahl ist auf der Galeere, ja, da wird auch mal angedacht, wie viel man so zu schlagen hat, damit das Boot da geht und wenn das nicht läuft, dann gibt es Keile. Und ich glaube, dass das in Bezug auf Kontrolldichte immer höher geworden ist und da mehr auf das geachtet wird, aber das wissen wir alle. Ich glaube, da trage ich hier Eulen nach Athen. Jetzt komme ich zu dem, über was sind denn vielleicht manche, also ich will nicht sagen, dass das alles ist, was ich sage, wir hören ja, dass ich auch eher Kritik erstmal übe. Was sind die leitenden Prämissen auch generell, und zwar nicht nur in der sozialen Arbeit, sondern allgemein für Leute, und da weiß man aus verschiedenen Untersuchungen halt, dass für die Leute inzwischen, jungen Leute, ganz groß der Wunsch ist nach selbstständigem Arbeiten und Handlungsspielräumen. Also danach werden Arbeitsfelder und Berufe ausgewählt. Und das ist natürlich im sozialen Bereich wahrscheinlich noch viel gravierender ausgeprägt gewesen, immer und glaube auch heute weiterhin. So, und im sozialen Beruf, glaube ich, braucht man diesen Freiraum, diese Handlungsfreiräume, um dann zu kompensieren, einmal die mangelnde Bezahlung, aber auch die mangelnde Anerkennung der eigenen Kompetenz. Siehe heute Vormittag die Diskussion dazu. Was tut man dann? Also was für eine Konsequenz sieht man da unter anderem raus? Man sucht sich Nischen, Marktnischen, ja? Irgendetwas in irgendeinem Bereich, wo ich dann zum Beispiel nicht so viel reingeredet bekomme. Man spezialisiert sich auf bestimmte Problemfelder, bestimmte Klientel und so weiter. Und man sucht sich Aufgaben, die eher den individuellen Vorlieben nachgehen. Ja? Und was ich immer alles, die drei Sachen kann ich alle gut nachvollziehen. Ja? Ich habe das selber mehr oder weniger auch getan. Aber es gibt eine andere Ebene, wo ich denke, wird da noch weiter geguckt. Aber ich komme noch mal zu den negativen Aspekten. Es gibt auch eine innere Kündigung und ein reduziertes Engagement. Dienst nach Vorschrift. Können Sie auch machen bei einer hohen Arbeitsbelastung. Sie kümmern sich bestimmt um bestimmte Dinge nicht mehr. Ich habe manche 30, 35-jährigen Kollegen in den letzten Jahren erlebt, die sehr abgegessen waren, auch teilweise sarkastisch waren. Und inzwischen ist es in manchen Teams nicht unüblich, ziemlich viel erstmal so eine Ab-Sarkasmus-Runde zu machen, damit man mit seinem Frust umgehen kann. Und ich gehe, wenn ich in Supervisionen manchmal irgendwo bin, dann erlaube ich das ausdrücklich, weil es muss Platz haben, auch bei aller nicht sehr konstruktiven Art, dann mit den Dingen umzugehen. Aber wenn es Platz hat, kann man wenigstens darüber sprechen und woher es kommt. Weil es nämlich tabuisiert wird, wird es eher noch schwieriger. Das andere ist, man umgeht die Vorgaben, also man taucht so ab, vorbei und was immer. Also ich habe da ein Buch ja über Ungehorsam geschrieben, wo ich auch Leute dazu praktisch ermutige, das zu tun, weil sonst kann man bestimmte Dinge auch nicht tun. Und das andere ist natürlich auch, in den Widerstand zu gehen und zu schauen, wie man das sein kann. Und da orientiere ich mich sehr an dem, was Foucault gesagt hat über die Idee des immer präsenten Potenzials an Widerstand. Ja, also das finde ich sehr interessant, weil also da hat er auch über Totalinstitutionen, also Gefängnis, viel nachgedacht und geschrieben, dass er sagt, es gibt immer, das ist immer präsent, das Potenzial zu widerstehen. Die Frage ist, sehe ich das, bin ich bereit, das irgendwie aufzugreifen? Ich bin ja selbst mal, ich bin gelernte Bankkauffrau und da habe ich habe in einem Bereich gearbeitet, wo ich sehr viel mit der Innenrevision ständig zu tun hatte. Also wurde sehr viel kontrolliert, was mich nicht so per se gestört hat, weil ich konnte verstehen, dass die Bank nicht wollte, dass ich vielleicht 100.000 auf die Seite klemme oder so. Ja? Also, aber was ich verstanden habe, war, dass Vorschriften sind dazu da, dass man herausfindet, wie man trotzdem arbeiten kann. Ja, viele Anweisungen, die dann übrigens besonders von Leuten aus der Steuerung gebracht werden, ja, sind ja alle nicht durchdacht. Und die, wenn die bei der Basis ankommen, sich mancher natürlich fragt, was mache ich jetzt damit? Und eine der Handbewegungen, die ich übrigens, wenn ich mit Kollegen aus dem Jugendämtern spreche, ist, so, ja, die schieben das erstmal zur Seite, bis rausgefunden wird, das sage ich jetzt so halboffiziell, ja, bis rausgefunden wird, dass ich mich nicht daran halte, ist schon wieder die nächste Vorschrift, die sowieso die Vorschrift A vorgegeben hat, überholt. Ja? Also ich halte mich vielleicht besser gar nicht dran. Also dieses alte Papier ist geduldig. Sie merken schon, ich ein bisschen aus einer anarchistischen Ecke da komme. Das hat auch was mit zu tun, weil ich glaube, dass das da ganz viel Energie reingepulvert wird und die Leute sich abarbeiten an ihrem Ärger daran, anstatt zu sagen, okay, also ich gucke mal weiter. Ich habe ja schon heute Vormittag gesagt, dass ich ein bisschen kritisch bin, wie inflationär der Begriff systemisch verwendet wird. Aber als System habe ich mich sehr daran dem orientiert, was die Mailänder gesagt haben und dann Gianfranco Cecchin, der immer gesagt hat, es ist eine Illusion, Kontrolle auszuüben in seinem Handeln. Also man sollte handeln, ohne die Illusion zu pflegen, zu kontrollieren. Das gilt einerseits für die Arbeit mit Klienten, ja, was natürlich inzwischen also gar nicht mehr so selbstverständlich ist, war, glaube ich, mal etwas mehr von dieser Denke. Und das andere ist natürlich aber auch in Bezug auf die eigene Institution zu gucken, wie weit macht man was. Ich habe zum Beispiel für mich persönlich immer mehr die Strategie entwickelt, dass ich einfach was tue und dann gucke ich, was passiert. Ich will gar nicht so viel Einfluss haben darauf, was da passiert, was nicht heißt, dass ich keinen Einfluss haben möchte, ja. Aber so nach dem Motto, der Stein ins Wasser geworfen, schmeißt immer irgendwelche Wellen und wir gucken mal, und vielleicht gibt es ja andere auch noch, die Steine ins Wasser werfen. Und man kann das jetzt bei der SGB-8-Reform ja sehen, was da alles für Steine inzwischen da so, das sind ja inzwischen Gebirge, die ins Wasser geworfen wurden. Das setzt voraus, dass man willens ist, nicht das Verlangte bedingungslos zu tun. Ich erlebe da so einen Gehorsam, der mir übrigens politisch sehr zu denken macht. Ja, politisch sehr zu denken macht, weil man manchmal das weiterdenkt, dann denke ich, ja, wo endet denn dieser Gehorsam auch vielleicht irgendwann mal? Für mich hat immer, ich glaube, deswegen bin ich überhaupt in den Bereich Sozialarbeit gegangen, Und meine Identität ist wirklich mehr Sozialpädagogin, als dass ich Psychologin bin. Aber ich merke es, wenn ich so mit Psychologen rede, da kann ich mich oft gar nicht mehr so wiederfinden oder wenn ich überhaupt mich da wiedergefunden. Weil diese Eigensinnigkeit ist für mich ein Merkmal von sozialer Arbeit. Irgendwie da in das Gegendenken zu. Deswegen bin ich auch, glaube ich, Systemikerin geworden, weil eine Grundvoraussetzung ist, wenn Sie systemisch arbeiten, ist quer zu denken. Die Gefahr ist als Systemiker zu denken wie die anderen. Ja? Also ich komme ja aus der Generation, wo man stundenlang, ich habe im Heim gearbeitet, stundenlang Zeit. Wie viel? 10 Minuten. Ja, das kann ich nicht. Also, jetzt haben wir gerade einen Fall verloren. Ja, und da haben wir stundenlang Konsensdiskussionen gehabt. Ja, und dann am nächsten Tag, also beim nächsten Dienstbeschreibung, kam dann danach gekräht, ob man sich daran gehalten hat. Ich bin ein absoluter Verfechter von Dissens, weil nur über die Unterschiede und die respektieren und die einbeziehen, gehen Entwicklungen überhaupt voran. Und deswegen ist auch die Frage heute Morgen über Diagnosen. Also für mich ist als System, glaube ich, einen ganz anderen Zugang zur Diagnose und mache eine ganz andere. Ich mache nicht keine, ich mache ganz andere Diagnosen. Oder Dokumentationen. Ja? Also da habe ich früher gesagt, Textbausteine, wenn es sein muss. Ja? Übrigens machen die Psychologen das alle. Ja? Wenn die ihre Gutachten, Anträge da schreiben müssen, dann machen die alle Textbausteine. Tschechien hat auch gesagt, wenn wir schon rentenständig sind, die Frage ist, warum machen wir das, bauen wir das nicht als einen Vorteil aus? Ja, ich habe gestern und heute so ein Stück Klage gehört, wir werden nicht gehört, aber warum nutzen wir das nicht als eine Stärke, so rentenständig zu sein? Weil wir so wenig Gänsefüßchen Einfluss haben, was ich noch nicht mal glaube. Ja, wir haben ja eine gesellschaftliche Funktion. Dann kann man das ja vielleicht auch nutzen. Meine Hauptkritik an den Theorien der sozialen Arbeit, die richtet sich auf was anderes. Und zwar, dass es für mich nicht erkennbar, vielleicht lese ich die falsche Literatur, erkennbar ist ein Veränderungskonzept, was für die Fachkräfte anwendungsorientiert ist. Also durch was und wodurch verändern sich Menschen? Die Frage muss eigentlich jede Theorie beantworten. Und ich sehe die eigentlich seit langem nicht und ich glaube deswegen nicht unter. Ich will jetzt hier keine Werbeveranstaltung für systemisch machen. Aber deswegen bin ich Systemiker, weil genau da für mich da ein Konzept drin ist. So, jetzt komme ich aber zu dem hin. In meinen Weiterbildungen haben die Leute vielfach den Wunsch, sich selbstständig zu machen. Die wollen alle die Ausbildung machen, weil sie, also von 20 Leuten, 15, wollen sich selbstständig machen und mal irgendwie als Therapeuten arbeiten, Familientherapeuten. Die haben alle Spaß, mit den Klienten zu arbeiten, aber die wollen mit den ganzen Rahmenbedingungen nichts zu tun haben. So. Also wenn die Studien, Ohling mit ihrem Buch da Sozialarbeit und Psychotherapie, ist nur ein Beispiel, es gibt mehrere Studien, die zwischen 30-50% von den Studierenden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik sagen, dass sie eigentlich psychotherapeutisch tätig sein wollen. Dann frage ich mich, was heißt das fürs Feld und was heißt das übrigens für die Beteiligten, auch für die Klienten. Warum wollen so viele das machen? Und da ist eine Überlegung, ist Sozialarbeit zu sehr inzwischen Verwaltung des Elends geworden, also der Klienten, des Elends der Klienten, und ist die Therapeutenrolle vielleicht die einzig verfügbare, die es ermöglichen scheint, mit Klienten an Veränderungen zu arbeiten. Weil das ist immer was ich immer wieder höre, ist, ja, das ist therapeutisch. Dann sage ich, ja, aber mir ist das wurscht, wie es heißt. Ich bin auch sehr unkonventionell. Ja, für mich ist eine Frage von, wer es bezahlt, ja, also wie das Ding heißt. Ich will Veränderungsprozesse mit Klienten so eintüten, dass sie nachhaltig wirken. Ja? Und wie das Ding heißt, mir ziemlich egal. Nur ist das dann aber nur in dieser Therapeutenrolle, was heißt dann Sozialarbeit im Hinblick auf Veränderung bei Klienten? Ist das dann das kompensatorische, ich sage es mal ein bisschen ironisch, Händchen halten und dauernd passiert nichts. Galuska hat ja schon fast vor 20 Jahren geschrieben, warum die Leute in Weiterbildung gehen. Er hat gesagt, da gibt es ein Konzept aus einem Guss. Da gibt es Phasen des Hilfeprozesses. Da gibt es Vorgaben zum Verhalten, also Verhaltensregeln. Da gibt es ein Angebot von der Theorie. Und es gibt eine Evaluation, also Erfolgsmessungsmöglichkeit. Darüber hinaus glaube ich, das ist jetzt mein Zusatz noch, gibt es eine Möglichkeit, seine Persönlichkeit auszubilden. Weil das ist, glaube ich, das, was die Hochschulausbildung total nicht mehr auf dem Bildschirm hat, irgendwie dazu einen Beitrag zu führen. Und es gibt aber auf der anderen Seite ein Bedürfnis nach, die Selbstkompetenz zu erweitern, sich selbst zu verstehen. Das merke ich immer wieder. Und es gibt einen Mangel an Möglichkeiten, das in seinem Gewordensein sich anzuschauen. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, das auch kann ich überspringen. Beschäftigt man sich mit den eigenen Beiträgen neoliberalen Denkens, das zu übernehmen? Also was ist bei mir selber schon neoliberal, ohne dass ich das merke? Also dazu hat mir übrigens geholfen, dass ich in den letzten Jahren mal ein paar Bücher gelesen habe, weil man selber schon ja guckt, die Selbstoptimierung zum Beispiel als ein Stichwort aus der neoliberalen Terminologie, ja, wie weit machen wir das nicht selber mit, also darüber auch nachzudenken und zwar mit Kollegen, Freunden und Bekannten, wie immer. Die Diskussionszusammenhänge zu suchen, die das Gefühl vermitteln, mit dieser Warnung bin ich nicht alleine. Ja, deswegen habe ich verstanden, als der Bude sagt, man muss zu dritt mindestens da reingehen in Parteien. Wo gibt es die Blogs, die Veranstaltungen, die mich aus dieser Illusion herausnehmen? Als ich vor 3-4 Jahren angefangen habe, mit Kollegen mich auszutauschen, haben wir ständig gesagt, ich wusste auch nicht, dass du so unzufrieden bist oder so denkst. Ja? Also, dass man da mehr in die Richtung gegangen ist. Brandbriefe schreiben, auch wenn sie nichts bewirken, aber sie gehen raus, man zeigt, man ist da, auch wenn politische Entscheider das dann ignorieren. Leserbriefe schreiben, Politiker anschreiben, Fachkollegen anschreiben, bestärken, was sie tun. Öffentliche Diskussion in der Jugendhilfe aufsuchen und gegebenenfalls herstellen. Deswegen finde ich das wunderbar, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass man sich darüber entsprechend austauscht. Ich glaube, jetzt bin ich fast so schnell fertig, dass ich gleich zu Ende bin. Gleich. Genau. Jetzt hätte ich noch ein paar noch erzählen können. Tirsch hat für mich was in Bezug auf Einmischen. Also Einmischungsstrategie war in meiner Jugendzeit, ja, Gänsefüßchen, war das die Hauptstrategie. Ja, es war klar, man muss sich einmischen. Ich habe verstanden, dass es heute anders sein muss. Aber was Tirsch gesagt, wissen, worin unsere Herausforderung steht und verdeutlichen, was soziale Arbeit zu leisten hat. Und jetzt fast zum Schluss. Nach der Reform ist vor der Reform. Es ist ganz klar, wenn das jetzt vielleicht auf irgendeine Art und Weise sowas runterreduziert, vielleicht sogar auch verhindert werden kann, dann muss das im Grunde genommen weitergehen, weil es wird nicht aufgegeben werden von den politischen Entscheidern, weiter an dieser Reform in einer Form zu stricken, die vielen von uns nicht gefällt. Und es gibt aber dadurch ein großes Potenzial in der Szene oder in den ganzen Sozialarbeitsberufen, was in Bewegung zu bringen und aber auch zu halten. Und da sind meines Erachtens die Jugendhilfeverbände gefragt, und zwar ihre Fachbasis zu aktivieren. Ich sehe immer wieder in den Verbänden, dass die Fachbasis eher wegbleibt, nicht sich angesprochen fühlt. Also davor und für Diskussionen Austausch zu schaffen, Einflussnahmeebenen aufzuzeigen und auch zu ermöglichen. Ja, warum soll es da nicht zum Beispiel Mitgliederentscheide auch geben, was zum Beispiel ein Verband machen sollte? Strategieworkshops bundesweit zu organisieren, regional und dann bundesweit, zu helfen, Botschaften in die politischen Gremien zu senden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.